Stations, this is Kilo Lima Radio Check. Loud and clear, over.
Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast mit Klaus Leimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit.
5, 4, 3, 2, 1, go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Tactics. Heute eine sportliche Folge in zweierlei Sinne. Erstens, wir haben nicht so viel Aufnahmezeit, darum ist man sportlich durchpacender. Und zweitens, ich sitze bei Laola 1 und ich schätze mal, die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennen Laola 1 von irgendwoher. Und mir gegenüber sitzt der Tom Berger. Und bevor ich lang versuche zu erklären, wer du bist und was du machst, vielleicht gleich mal die Frage an dich. Lieber Tom, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Wer bist du und was machst du?
Ja, ich freue mich, dass ich heute bei dir sitzen darf für die Einladung zum Podcast. Hallo. Von meiner Stelle aus. Wir sitzen, wie du schon erwähnt hast, da bei Laola 1 und zwar in einem von unseren zwei Studios, in unserem analogen Studio. Normalerweise wird da der Stammtisch zum Beispiel aufgenommen mit dem Andi Ogris und dem Peter Ritzler oder die Zwarer-Konferenz mit dem Harald Brandl und mit dem Johannes Christofferitsch. Heute darf ich mal ein Gast sein im eigenen Studio sozusagen.
Genau.
Was besonders ist, was jetzt nicht so oft passiert und ja, insofern große Freude auch.
Ich hoffe, du fühlst dich wohl in deinen eigenen vier Wänden. Genau, also professionelles TV-Studio, viele Lichter, viele schallabsorbierende Wandpaneele, Kamerastängern, die hoffentlich nicht laufen. Man kennt das ja aus, wer ein bisschen Laola 1 affin ist, man kennt das Studio-Setting. Ich werde dazu vielleicht dann noch auch noch ein Foto posten. Genau, Tom. Was machst du bei Laola 1? Oder vielleicht fangen wir früher an. Wo kommst du überhaupt her und wie kamst du zu Laola 1? Was war dein Werdegang bisher?
Ich bin ursprünglich Oberösterreicher, ganz genau aus Linz vom Binder-Michel, war immer schon sehr sportaffin, sportbegeistert.
Das ist übrigens die erste Gemeinsamkeit, gell? Also ich bin ein Perger.
Ja. Sehr gut, freut mich sehr. bin Oberösterreich immer noch sehr verbunden, wobei ich dann nach meiner Schulzeit und der Sportzeit, ich war immer sehr stark im Tennis verhaftet und im Handballsport, das waren so meine Vereinssportarten, habe aber immer sehr gern gekickt oder war viel in die Berg mit meinen Eltern und komme eigentlich aus einer Tischtennisfamilie. Beide Eltern haben in den ersten Ligen gespielt, war sehr stark damals beide bei Föst, komme aus einer Föst-Familie und bin von dem her Linz eben auch so klassisch Linz verbunden. Der Opa war Gründungsmitglied beim SKV, beim Fanclub. Und okay, wenn ich so ein bisschen rückreflektiere, wo ich ja jetzt sitze und warum ich so dieses Sportgehen auch drinnen habe, dann kommt es sehr stark aus dieser Prägung heraus.
Okay.
Habe dann in Wien studieren dürfen und habe dort Corporate Communications an der FH Wien gemacht, das per se mit Sport nichts zu tun hat, aber wo ich sehr viel eben über das Medienmanagement, über Kommunikationsmanagement, über Wirtschaften auch kennengelernt habe und bin eigentlich ein gelernter Wirtschaftler. Habe in dieser Zeit, was nach wie vor prägend war, umso mehr, wenn man meine heutige Position sieht, habe dann 4 Jahre bei Ö3 gearbeitet, habe dort alle Praktikumsstellen gemacht, war dann im Hörerservice, Sendebegleitung, wollte dort aber immer ins Marketing, weil die coolen Ö3-Events, sei es Kitzbühel, Beachvolleyball damals noch in Klagenfurt mir das sehr gereizt hat, habe da wahnsinnig viel gelernt, war für mich so die berufliche Kaderschmiede in dieser Phase und habe dann aber nach meinem Studiumabschluss, bin dann nicht bei Ö3 geblieben, sondern bin in den Sport gegangen, habe eine Möglichkeit gehabt, zu Bregenz Handball zu wechseln, habe mich dort ganz klassisch beworben, habe schon mein Diplomarbeit ein bisschen in die Richtung geschrieben gehabt, so ist der Kontakt entstanden und ein bisschen über Handballspiele, oberösterreichische Auswahl war öfter in Vorarlberg auch zu Gast habe mich dann durchgesetzt gegen durchaus 30 Bewerber, sage ich deswegen, nicht weil es so eine tolle Leistung war von mir, sondern weil man das im Handball gar nicht glaubt, ja, und das Interesse sehr stark war und gerade in Vorarlberg Handball nämlich auch strukturell eine große Bedeutung hat. Es gab gibt immer noch eine eigene Geschäftsstelle dort, es gibt einen eigenen Geschäftsstellenleiter, es gibt ein Büroteam von 5 Leuten. und insgesamt durchaus ein Budget, das über 1 Million Euro liegt, und bin dann nach Bregenz gewechselt, ohne familiäre Verbindung oder ohne irgendeiner wahnsinnigen Vorkenntnis vom Ländle, und habe dort die nächsten 8 prägenden Jahre meines Lebens verbringen dürfen. Ist für einen Sportler, einen naturliebhabenden Menschen ja eine Traumgegend. Für mich ist so ein bisschen auch, wenn man so in der Herr der Ringe-Analogie bleibt, das Auenland, weil es einfach extrem geschützt mit dem Arlberg, mit dem See liegt, sehr europäisch ausgerichtet, aber in einem regionalen Sinne. Keine Großstadt zwar hat, aber du bist mit Zürich, mit Stuttgart, mit München da in einer Schlagdistanz, sage ich jetzt einmal, und wirklich ein great place to live, habe ich immer gesagt. Mhm. Ja. Und ich dort relativ schnell dann zum Geschäftsführer geworden bin, schon mit 24 Jahren, relativ junger. Okay. Das ist auf der einen Seite spannend und wahrscheinlich klassisch für ein CV toll. Auf der anderen Seite war es eine große Verantwortung, weil doch sehr jung, ich habe schon gesagt, Millionenbudget, 200 wirtschaftstreibende Partner, damals so die Endzeit der Champions League-Ambitionen von Bregenz Handball und Serienmeister, also wirtschaftlich sehr hohe Ansprüche, und es galt dann in die gute 6 Jahre, wo der Geschäftsführer war, diesen Verein in der Zukunft auch zu führen, mit einem sehr tollen Umfeld, einem sehr unternehmerisch geprägten Umfeld, und ja, war eine ganz großartige Zeit, menschlich, viele Freunde, die ich kennengelernt habe, und ich habe auch viel Werte dort mitgenommen, oder es hat mein Wertekonstrukt sehr entsprochen.
Darf ich da mal kurz reinfragen, wie viel Mitarbeiter oder wie groß war ungefähr das Unternehmen da? Also der Chef von wie vielen warst du dann damals mit 24?
Mit 24, ja. Also im Sinne von Mitarbeiteranzahl, ich habe es zuerst schon mal erwähnt, es waren im Büro und rund ums Büro waren es gute 5 Mitarbeiter. Mhm. Und dann kann man die Mannschaften noch dazu rechnen. Mhm. Also Bregenz hatte lange Zeit einen Profikader mit Trainerteam und Umfeld. Mhm. Und dann waren es so knapp 20, 30.
Und viele Stakeholder dann wahrscheinlich.
Und sehr viele Stakeholder mit Medien, Wirtschaft, genau, Stadt.
Jetzt bin ich zwar keine 24 mehr, leider oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht, aber hast du dich damals bewusst eigentlich schon so mit so Leadership-Themen beschäftigt oder ist das einfach so passiert, learning by doing?
Ich habe so retrospektiv, weil ich mich sehr stark mit Leadership immer schon beschäftigt habe, immer schon gesagt, okay, wo kommt das her? Ja, ich übernehme offensichtlich ganz gern Verantwortung, größtenteils gewollt, aber es ist mir immer wieder so passiert, keine Ahnung, vom Klassensprecher, Herausgeber der Zeitung, Ballkomitee, also wenn man so, war immer schon so, dass ich auch sehr verlässlich bin und diese Verantwortung auch nicht nur ertragen habe, sondern auch angenommen habe und dann geschaut habe, dass das im Sinne der Ziele oder der Gruppe auch funktioniert. Und insofern hat es dann auch mit dem Geschäftsführer gepasst. Ich meine, das ist schon, darf man nicht unterschätzen, aus einer zweiten Reihe oder aus einem Team dann in diese erste Reihe zu wechseln. Auch wenn ich mich jetzt so nicht als, also ich brauche jetzt nicht unbedingt dieses Rampenlicht, aber es ist die erste Reihe im Sinne, du bist der Letztentscheider, du bist der halt dann auch den Kopf hinhalten muss. Das ist schon einmal eine besondere Qualität. War dann aber sehr froh, mein Vorgänger war der Roland Frühstück, der sicher in der Phase eine Mentorenposition eingenommen hat. Der ist dann Sportdirektor und Präsident in der nächsten Entwicklung worden, und der hat mir da sehr stark geholfen, plus dem restlichen Vorstandsteam und dem Mitarbeiterteam. Also ich war in einer sehr guten Struktur eingebettet. Und ja, ich habe mich damals schon mit Leadership sehr stark beschäftigt, habe damals schon die Bücher von Wolfgang Jennewein inhaliert und gelesen und durfte auch vor kurzem Coachings bei ihm machen und am Studiengang bei ihm absolvieren in St. Gallen. Und das hat mich mit seinem transformationalen Führungsansatz immer schon sehr, sehr begeistert. Ja,
weil das ist einfach ein Thema, was mich auch interessiert, also was immer schon interessiert hat, aber was ich trotzdem völlig unterschätzt habe. Also es ist eigentlich bei mir beim ersten Mitarbeiter schon losgegangen, dass man auf einmal merkt, okay, jetzt ist was anders, aber da habe ich es irgendwie nur gar nicht so wahrgenommen, und dann so nach und nach wurde es halt immer mehr und immer wichtiger und habe mich dann aber auch immer mehr in das Thema reingefuchst. Darum frage ich da so, vielleicht einfach als kleiner Tipp für Leute, die sich jetzt gerade vielleicht selbstständig machen wollen oder vielleicht in einer ähnlichen Position waren wie der Tom mit 24, ja, auf einmal in einer Führungsposition raufwächst. Da gibt es ganz viel Literatur, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man da trainiert, auf gut Deutsch. Gut, wie ging es weiter? Also Bregenz,
Bringen Sie, genau.
Geschäftsführung, Handball.
Genau. Irgendwann war ich dann nach ein paar Jahren auch schon dann 30 und durchaus älter. Und nach sehr vielen prägenden Erlebnissen habe ich relativ bald schon dort meine jetzige Frau kennengelernt, die aber Niederösterreicherin war, noch in Wien studiert hat, sehr viel nach Vorarlberg gependelt ist und vice versa. Mhm. Und es war lange Zeit eher der Plan, dass wir in Vorarlberg bleiben. Und in vielen Gesprächen oder auf dem Weg hat sie dann einmal herauskristallisiert und schlussendlich entschieden, dass man eher in den Osten von Österreich zurückwechseln, nach Oberösterreich oder nach Wien. Es ist dann schlussendlich Wien geworden, hauptsächlich aus beruflichen Gründen.
Also genau das Gegenteil von Vorarlberger, oder?
Genau das Gegenteil. Wobei am Ende des Tages in Wien ja viel zusammenkommt, ja. Auf Bundesländerebene. Aber trotzdem, das, was ich an Vorarlberger sehr geschätzt habe und auch nach meiner Wiener Zeit als Student, obwohl es war großartig in Wien zu studieren und viel erlebt, aber ich habe dann schon bewusst den Schritt aus Wien rausgesetzt, weil es ein paar Themen gegeben hat, wo ich mich nicht mehr gesehen hätte. Mhm. Ja. Und deswegen, und das hat auch in Vorarlberg sehr gut funktioniert, ja. Und ich hätte mich auch in einem weiteren Schritt nicht mehr in Wien gesehen, ehrlicherweise. Mhm. Muss aber auch sagen, jetzt bin ich schon wieder 7 Jahre da, habe auch das nicht bereut und bin froh, hier zu sein. Und auch Wien ist in meiner jetzigen Lebensphase ein great place to live. Ja. Mhm. Und ganz anders Setup als Student jetzt natürlich. Und habe mich hauptsächlich deswegen entschieden, weil ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte im Handball bleiben. Es hat sich dann so entwickelt, dass ich Geschäftsführer der Handball-Ligen mittlerweile Austria geworden bin. Und das damals... nämlich 2020, es war 2016 und 2020, wie ich gewechselt habe, 2020 ist die Handball-Europameisterschaft der Herren in Österreich gewesen, es war dann die zweite nach 2010 und das war für mich ein großes Leuchtturmprojekt, wo ich in irgendeiner Form dabei sein wollte und die hat hauptsächlich in Wien stattgefunden und dadurch war dann auch die Entscheidung mit Wien, mit der Liga-Geschäftsführung, das ist jetzt nicht zwingend ein Wien-Thema, aber auch da der Österreichische Handballbund sitzt in Wien und hat ein Liga-Büro gehabt und da gab es natürlich viele kurze Wege und Schnittstellen, deswegen ist es auf ihn gefallen. Genau, und war dann eben von 2016 bis 2020, genauer bis zum Ende der Euro oder in das Jahr der Euro Geschäftsführer der Handballliga Austria.
Okay, dann kam ja bekanntlicherweise die Pandemie, hat natürlich auf dem Sportsektor auch einen riesen Einfluss gehabt. Und genau in der Zeit hast du dann quasi Job gesucht.
Oder? Ja, Gott sei Dank, weiß ich gar nicht. Ich finde es auch immer wieder spannend, wenn wer sagt, er beendet was bewusst und sucht einen Job. Das habe ich noch nie gehabt so in der Phase, weil mir immer irgendein Thema zum möglicherweise richtigen Zeitpunkt dann eingeholt hat und so war es auch da. Also ich hätte jetzt bewusst den nächsten Schritt aus der Handballliga Austria noch nicht gesucht gehabt, aber mein jetziger Chef und Line-Manager, der Niki Bayer, hat damals gemeinsam mit dem Rainer Geier, also 2016 ist er Sportrater, oder ist Low Lines und die Sportsman Group von Sportrater übernommen worden und dann die 2-3 Jahre darauf gab es andere Prioritäten im Konzern und am Standort Wien als Low Lines und man hat dann aber nach diesen 2-3 Jahren gesagt, naja, man hat da eine tolle Brand, man hat da tolle Mitarbeiter, man hat eigentlich ein Geschäftsportfolio, das verdient wieder mehr Aufmerksamkeit und das braucht auch mehr Führung, auch in einer Person, in einer frischen Person möglicherweise. Und man hat sich dann auf die Suche begeben und hat ein paar Szenarien durchgespielt. Eines dieser Szenarien dürfte ich gewesen sein. Und man hat dann einmal Gespräche geführt, ob man sich sowas vorstellen kann. Und das hat dann durchaus ein bisschen gedauert, weil ich eben nicht auf der Suche war und mich durchaus auf dieses Thema ein bisschen einlassen musste. Mhm. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt mit dem Thema Sport, Digitalisierung, digitale Wertschöpfungsketten, internationaler Konzern, österreichweite Brand, Medium, also ich komme eben von Kommunikationswirtschaft, dann wieder Ö3, also Medium ist man nicht fremd, hat man immer taugt, war das dann eigentlich ein Aufgabengebiet, das ich extrem spannend gefunden habe, nach wie vor. Und es eine große Freude und Ehre ist, dass ich da in Betracht kam, beziehungsweise ich dann auch die Wahl wurde, der neue Head of Lola 1 zu werden. Das gab es vorher so in diesem Jobtitel auch noch nicht und habe dann 2020 mitten in der Pandemie dann auch geschaut, okay, wie verhält sich das jetzt mit dem Handball? Hab dort ein paar Gespräche geführt, hab dort mich auch noch sehr bemüht zu helfen, dass es dort einen guten Übergang gibt. Ja. Und in Summe, wenn man es jetzt anschaut, der Christoph Edelmüller ist dort mein Nachfolger geworden, der das extrem toll macht und die Liga nur mal in eine nächste Entwicklungsstufe gehoben hat und auch in einer extrem schwierigen Zeit der Pandemie. Also ich habe mich vor der Pandemie entschieden. Okay. Sie ist aber in die Pandemie ist mir Wechsel dann gefallen. Und es muss man echt sagen, an dieser Stelle spezielle Kompliment an die HLA, an die Vereine, an den ÖHB und vor allen Dingen in Person an den Christoph, der in der Pandemie eingestiegen ist und sich auch davor entschieden hat, dass er das so toll da herausgemanagt hat und das Konstrukt sich wirklich super entwickelt hat. Ja. Und ich durfte, und das war mir wichtig, wir haben ja das Lola 1, war ja, gab es schon eine Konstellation zwischen Lola 1 und der Handballliga mit Produktion, mit Vermarktung und so weiter, eine starke Achse, die ich auf der anderen Seite dann in Teilen noch weiter begleiten durfte.
Okay. Also das heißt ja eigentlich, der Job verbindet ja alles, was du gern machst, oder? Also du kommst eigentlich von der Kommunikation, wolltest damals ins Marketing, bist aber Betriebswirtschaftler und sportaffin. Top, perfect match, oder?
Perfekt zusammengefasst. Ja, super. Deswegen erlebe ich es ja mehr als Berufung, als einen klassischen Job. Ja. Ich kann mich da ziemlich ausleben, richtig.
Ja. Man hört ja ein bisschen an deiner Stimme, dass du auch sportbegeistert bist. Gestern wahrscheinlich in irgendeinem Stadion für irgendwen mitgefiebert. Was sind, wo gehst du am liebsten hin? Oder? Also ist Handball nach wie vor dein Top 1, wenn du das ranken müsstest? Top 3 Sportarten? Was ist ganz oben?
Boah, wenn es ranken müsste. Also nicht nur, weil es in der DNA von Lola drin ist, die Vielfältigkeit, ist auch schon von meiner Kindheit, da war ich immer schon sehr multisportiv unterwegs. Mir hat immer, deswegen bin ich ja vielleicht nie Spitzensportler geworden, jetzt vorausgesetzt, meine Talente hätten gereicht oder mein Wille hätte gereicht. Ja. Und ich habe die ein oder andere Möglichkeit am ehesten beim Handball gehabt, in diese Richtung hinzuschmecken oder hineinzuriechen. Also das war damals beim HC Linz AG im Sinne der U20. Und da hätte es möglicherweise einen Zugang gegeben, wäre ich mehr fokussiert gewesen oder hätte das nur mehr wollen, wollte aber nie. Und so ist es auch, oder wollte ich nicht genug, sagen wir mal so, bei aller Bewunderung und Komplimente, wer diesen Weg geht, weil der ist durchaus steinig. Und ich war gestern bei den Erste Bank Open, Dominik Thiem, und man sieht ja, wie dünn dieses Eiser ist, dieses, ich meine, kann man jetzt gar nicht vergleichen mit einem semiprofessionellen Handballspieler, der ich vielleicht einmal war, mit einem Weltathleten, mit dem Dominik im Tennis, ja. Aber weil gestern der Boris Becker in der Halle war und mit dem Thomas Muster so ein bisschen reflektiert hat, warum es möglicherweise seit 3 Jahren nicht mehr so gut klappt beim Dominik Thiem, und da hat der Boris Becker immer gemeint, dass es Tennis spielen ist das eine, das der Dominik Thiem sicher nicht verlernt hat, aber den Preis zu bezahlen, unter die Top 10 zu kommen, mit Umfeld, mit unterschiedlichen Dingen, da muss sehr viel zusammenspielen. Ja. Und bei mir ist es jetzt, um zum Top-3-Ranking zurückzukommen, bei mir ist es schon jetzt ein Privileg als Lola 1, näher an den Fußball heranzurücken, wo ich sage, taugt mir schon und schaue sehr gern und auch auf der Ebene, wie wir mit dem Fußball zusammenarbeiten dürfen, ÖFB, Europameisterschaft, das ist jetzt ein großes Thema, Erste Liga, Zweite Liga. Wir haben einen eigenen Business-Club, wo wir nächste Woche zum Doubleheader Champions League zu einer Champions League Paarung nach Madrid fliegen, wo Real spielt, gefolgt von Atletico. Ja, das ist schon was sehr Besonderes, wo ich immer wieder mal vor kurzem beim FC Bayern zu Gast sein durfte. Also das ist sehr spannend. Ja, der Handball ist nach wie vor sehr spannend, wobei ich bewusst versuche, ja, in meiner Rolle der Vielfältigkeit und der unterschiedlichen Partnerschaften, die wir haben, da jetzt bewusst nicht zu oft zu Handballspiele zu gehen. Basketball finde ich wahnsinnig toll in Österreich mit der 3x3-Entwicklung. Wirklich, wirklich sensationell, was da passiert. Also es ist schon eher der Teamsport, aber eben auch Erste Bank Open. Boah, ist großartig, was da rund um den Herwig Stracker, dem Dominik Bayer, mit diesem Turnier passiert ist. Und ich habe gestern das Privileg gehabt, da hinter die Kulissen eine kleine Führung zu bekommen. Und wie man da sieht, wenn man ja gestern den Francis Tiafoe oder den Yannick Sinner ein bisschen plaudern darf, sensationell, ja, ist schon sehr spannend. Und ist Tennis, finde ich, es ist gestern auch wieder mal rausgekommen, dieser Gladiatorenkampf, wo der Spieler ganz alleine einfach dort steht und es ein Heads-up gibt mit dem anderen Spieler. Und ich bin nicht so der Fight-Sport-Typ, wo das auch ähnlich wäre, aber dieses Setting im Tennis ist schon sehr, sehr spannend.
Ja. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen umrissen. Vielleicht kannst du mal für Dummies erklären, was macht Lola 1 eigentlich? Was ist euer Kernbusiness?
Im Wesentlichen sind es 2 Themen. Wir versuchen, das Kernthema ist der österreichische Sport. Ganz wichtig. Das ist auch unser Kernmarkt. Und dafür versuchen wir, Visibility zu bieten im Sinne unserer Medienkanäle. Das heißt, diesen Sport auf einer medialen Bühne zu präsentieren. Und das bestmöglich, auch wenn wir sehr stark für den Fußball stehen und wenn Fußball sicher 70-80% unseres Gesamtcontents ausmachen, dann geht es da schon sehr stark um die Vielseitigkeit auch und um die gesamte Sportcommunity. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist Monetarisierung für den österreichischen Sport und vor allen Dingen sehr fokussiert auf digitale Wertschöpfungsketten. Das heißt, wo können wir für den Sport Wirtschaftspartner finden, die ihre Zielsetzungen mit dem Sport erreichen können und wo wir dann mit unseren Services und Produkte in einer sehr breit angelegten Wertschöpfungskette diesen Partner in den Sport, für den Sport erbringen und damit insgesamt den Sportmarkt in Österreich im Sinne der Sportinteressierten, weil wir einfach Follower, User haben und Content anbieten, aber auch im Sinne der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen größer machen. Also das ist unser Kernauftrag, das ist das, was wir tagtäglich tun. Mhm. Ja, so wie es zusammenfassen.
Das heißt, es geht aber nicht um Sponsoring jetzt, im klassischen Sinn.
Ist auch Teil unserer Wertschöpfungskette, mhm. aber nur ein Teil und auch nicht wahnsinnig groß. Also wenn man sich den österreichischen Sponsoringmarkt in Österreich anschaut, dann sind das ein paar hundert Millionen, die da drinnen liegen. Und da haben wir nur einen Bruchteil, der von uns adressiert wird oder von uns gedealt wird für den Sport. Ja. Mhm. Also es ist ein Teil. Die Wertschöpfungsketten, um das kurz auszuführen, kann sein, wenn man einen Wirtschaftspartner finden, der in den Sport hinein möchte, dann geht es darum zu sagen, mal okay, für den Markt ein bisschen zu evaluieren, zu konzeptionieren, zu beraten. Mhm. Wenn wir da einfach eine Expertise und eine Kompetenz haben, dann geht es möglicherweise darum, Sportrechte für den Partner zu dealen. Entweder haben wir schon ein Portfolio, wenn wir es vorab mit einem Sportverband gedealt haben oder wir organisieren es, wenn die Rechte frei sind. Ja, das können dann eben in dem Fall wären Sponsoringrechte. Es können aber auch Medienrechte dann sein, ja, die interessant sind, weil wir auch sehr stark in der Produktion dann sind, in der Content Creation, Live-Produktion, Post-Production, den Partner Branded Content dann einzubinden, weil ich aus dem Handball komme, das Beispiel nicht mehr aktuell ist, also kann ja drüber plaudern, Spuso wäre so ein Beispiel gewesen, wo man genau das alles gemacht hat und dann ist Spuso über einen klassischen Sponsoring-Deal auch der Hauptsponsor der Handball-Liga Austria geworden und Laola hat aber eben auch von der Liga die Medienrechte gehabt, hat produziert, hat Livestreaming gemacht, hat sogar die ORF-Spiele produziert und man hat dann Spuso auch in das Logo integriert, in die Inlays der Live-Produktionen eingebettet, man hat ein Umfeld geschaffen beim ORF, aber auch bei Laola 1, wo dann Spuso als Werbepartner auch in dieser Community gut verlängert werben konnte, bis hin aber auch zu Aktivierungen in den Hallen. Das wird dann sehr stark mit den Sportrechtepartnern gemacht, also es macht dann weniger Laola, dafür sind wir jetzt klar, jetzt keine Promotion-Teams mehr, sind wenig in den Hallen und können dort Offline-Themen umsetzen. Das liegt dann sehr stark bei den Verbänden, die das großartig machen. Aber den Rest kennen wir ganz gut. Und was natürlich im Haus aufgrund der Sportradar-Komponente sehr exklusiv ist, ist das ganze Betting-Thema und sind die Wettrechte, dass wir sicher in einer Dimension, wie es für den österreichischen Markt eher unüblich ist, Wettrechte von Sportverbänden versuchen zu dealen und dann am Sportrechte-Markt, also auch dann zu verkaufen und im Sinne unserer Produkte anzubieten und dadurch einen Revenue-Stream zu eröffnen für die Sportligen und die Sportverbände.
Das heißt, mit was verdient ihr dann euer Geld? Mit Provisionen, wenn solche Deals zustande kommen? Oder wie kann man das vorstellen?
Genau, also der eine Bereich ist also den Bereich, den ich gerade beschrieben habe, ist ein klassisches Provisionsgeschäft, wo wir eben Provisionen verdienen über die Wirtschaftspartner, wo wir Provisionen verdienen über die Konstellationen mit den Sportligen, Sportverbänden, wo wir möglicherweise Provisionen mit den Publishern, also mit, wo wir Sublizenzen dann vergeben oder übers Produktionsgeschäft. Also das ist ein Teil in diesem Sportbereich. Als Medienunternehmen und als klassischer Publisher vermarkten wir sehr stark unsere Community. Also wir haben eine Reichweitenvermarktung, wir haben keine Abo-Modelle, also wir verdienen dort unser Geschäft klassisch über Werbeeinbuchungen, Displaygeschäft und haben dort traditionell ein starkes Verkaufsteam und einen starken Approach am Markt. Wir vermarkten uns ausschließlich selber und das ist unser zweites großes Geschäftsfeld.
Vielleicht auf das mal kurz eingegangen, wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Also ich habe jetzt heute in der Früh mal kurz auf eurer Website geschaut, da sind natürlich schon unfassbar viele Berichte über Champions League Abend gestern, über Tennis, bla bla bla. Wie kommt denn das zustande? Habt ihr da, machen das die Leute da oder kriegt ihr das jetzt von der, keine Ahnung, von der, was ist das, APA und pflegt ihr das dann ein? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
Sowohl als auch. Wir haben, muss ich auch an der Stelle kurz sehr stolz im Sinne des Unternehmens und des Teams sagen, wir sind derzeit das einzige Sportmedium, das privatwirtschaftlich in der Dimension geführt wird. Jetzt kann man ein bisschen darüber diskutieren, was ist als Sportmedium, aber klassischer Medium, das es seit 20 Jahren gibt, das keinen einzigen Fördereuro kriegt und jetzt nicht klassisch in der Wertschöpfungskette der österreichischen Medienlandschaft drinnen liegt, sondern als Teil von Sportradar, als gewinnbringende Business Unit, P&L geführt wird, dann ist das eine Leistung dieses Unternehmens an sich, der letzten 20 Jahre, das so zu schaffen. Und da gehört eben auch dazu, dass wir ein 15-köpfiges Journalistenteam haben, eine 15-köpfige Redaktion, ein Newsroom, der diesen Content, das sind ungefähr 70 bis 100 Berichte pro Tag, nur auf laola1.at, gehört es noch nicht dazu, Social Media, TikTok, Facebook, wir betreiben einen Fernsehkanal, einen eigenen, oder YouTube-Channels, oder Metaverse, auch das ist ein Content-Thema immer mehr in Zukunft, also das ganze Virtualisierungsthema. Das wird schon auch aus dieser Redaktion betreut, aber das Hauptgeschäft, das ist dort der klassische Sportjournalismus, wo es um Newsbeiträge sehr stark geht, wo es um Ticker geht, wo es um Stories und Behind-the-Scenes geht. Und das ist schon ein großer Anspruch an mich, im Sinne der Visibility und auch im Sinne der Verantwortung für den Markt, diese sportjournalistische Komponente auch wirtschaftlich zu erhalten. Da gibt es immer weniger Geschäftsmodelle am österreichischen und am internationalen Markt, wo jetzt klassische Medienmodelle nur wirtschaftlich sind, weil es einfach da Dynamiken gibt, die das immer schwieriger machen. Uns gelingt es in der Dimension, wo wir jetzt sind, nur ganz gut, eben auch deshalb, weil wir diesen Agenturzweig auch dazu haben, wo wir, wie den jetzt erst sehr, sehr intensiv ausführen konnten, der uns da in einer Gesamtbündelung der Kräfte auch wirtschaftlich hilft.
Wie viele Mitarbeiter sind es insgesamt in etwa?
Bei laola1 sind direkt ziemlich genau 40 Mitarbeiter, die fest angestellt sind und darüber hinaus haben wir noch einen Freelancer-Pool und haben sicher nur 20, 30 Mitarbeiter in dem Freelancer-Pool, die die durchaus annähernd an Vollzeit-Äquivalente kommen und die grundsätzlich auch den Content, also in der Redaktion, wie zuerst schon gesagt, wir unterscheiden da in vier Content Leads nennen wir das. Also da gibt es das Thema laola1.at, das ist sicher das größte Team, das sich sehr stark um News und Ticker kümmert. Dann gibt es ein Story-Team, das so behind the scene und eher so im Reportagen- und Interviewbereich auch arbeitet. Dann gibt es ein Team, das nennen wir Next, da geht es um Social Media. Und dann gibt es ein TV- und Videoteam, das den ganzen Bewegtbild-Content multichannel-mäßig abbildet, nicht nur auf AT, sondern eben auch im TV-Bereich, auch im Instagram-Bereich, im TikTok-Bereich. Und dann am fünften Content Lead, das ist ein Special Project, das ist Ski1, wo Peter Ritzler das Team führt, gemeinsam mit Verkauf und auch Projektmanagement, wo man unter Ski1.at sehr stark den alpinen Ski covern.
Jetzt habe ich vorher beim Reingehen gesehen, also das so TV-Produktion, du hast vorher gesagt, TV-Produktionen oder Produktionen überhaupt von Live-Übertragungen, das heißt, das wird wahrscheinlich eher dann ausgelagert an externe Anbieter, die das dann umsetzen, oder?
Wir sind kein
Oder seid ihr dann mit einem Ü-Wagen dort?
Nein, wir haben keinen Ü-Wagen und wir sind auch kein Produktionsunternehmen. Das verstehen wir uns nicht, das ist ein eigenes Geschäft. Wir haben ein bis zwei kleine, feine Produktionsteams für Testzwecke oder wenn wir wirklich selber mal was umsetzen. Also wir können auch für TV ein Handballspiel, ein Basketballspiel oder ein Volleyballspiel produzieren. Das können wir. Wie gesagt, mit A2 Teams. Also wir produzieren aber insgesamt übers Jahr durchaus an die 100 Live-Produktionen mit der oder mehr eigentlich sogar, also eher an die 200, 300 mit zweite Liga, die wir ja voll produzieren, mit Basketball mit Volleyball, dort auch in Teilen schon automated übrigens, mit eigenen Systemen. Da haben wir eine Firma in Amerika gekauft, der Sportradar vor 2 Jahren, die nennt sie Synergy Sports, die kommt sehr stark aus dem Basketball, ist das ehemalige Keymotion-System, das kennen Branchenkenner, nennt sie mittlerweile Synergies, covert sehr stark in Österreich den Basketball, mittlerweile auch den Volleyball. Und da versuchen wir über verschränkte Produktionen, also bemannte Produktionen dann immer mehr auch in den TV-Bereich zu kommen. Aber ansonsten völlig richtig, für die zweite Liga zum Beispiel im Gro beauftragen wir Subdienstleister, die dann klassische Produzenten auch sind und die Produktion machen.
Verstehe. Okay. Wie kann ich mir denn eigentlich den Job des Sportredakteurs heutzutage vorstellen? Sitzt der nur dort im Stadion und schreibt auf seinem Tablet oder so mit und das geht dann gleich live, oder sitzt der oben in eurem, das war so ein Newsroom da oder so, tausende Screens hat irrsinnig. beeindruckend ausgeschaut, muss ich sagen, wie wir da vorher vorbeigegangen sind. Sitzt der ja da, schaut irgendeinen Livestream an und schreibt da dann seinen Ticker mit oder wie? Wahrscheinlich beides.
Genau, genau. Sowohl als auch. Also natürlich, Ressourcen werden immer knapper, im Sinne von Geld, im Sinne von Zeiten, im Sinne von auch, dass man wohin fährt und Reisebudgets und so weiter. Und die Tools auf der anderen Seite, remote zu arbeiten, werden immer besser, umso mehr mit Corona und in einem digitalen Unternehmen.
Ja.
Also insofern, wenn man jetzt auf die Ressourcenseite schaut und auf das, wie es funktioniert, Input-Output-Relation, dann müsste man nicht mehr wahnsinnig viel rausfahren, sondern da kann der Redakteur, was auch viele machen und nutzen, zu Hause sitzen, hat er sein Setup, hat er sich eingerichtet sozusagen,
ja,
und covert dort sehr, sehr ordentlich und gut und so, wie man es braucht, um den User zu versorgen, sei es über Ticker, sei es über Berichte, über Bilder, was auch immer, den Sport, ja, so wie man halt die Formate anlegen. Das ist das eine, und das ist sicher das Gros.
Was ja dann auch international möglich wäre, aber ihr bleibt in Österreich. Und
wir haben ganz klar den Fokus in Österreich, ja, oder wir haben natürlich auch internationalen Sport, aber schauen sehr stark, dass wir den Österreich-Bezug herstellen. Da haben wir einen klaren Auftrag aus dem Konzern heraus, das wird sich so schnell auch nicht verändern. Gibt immer wieder ein bisschen Überlegungen, okay, sei es wirklich mit Laola oder als White Label aus dem Konzern heraus oder generell macht Sinn, in einen anderen Markt zu gehen. Sportplattformen sind aber grundsätzlich sehr spezifisch, auch länderspezifisch, nicht ganz so einfach skalierbar. Dann ist am Ende des Tages, muss man auch sagen, Sportradar jetzt kein Medienkonzern, sondern ein B2B-Datenbusiness, Tech-Konzern, das zwar Publisher beliefert und als Kunden hat und damit auch Verbundenheit zu dem Markt hat, aber es gibt weltweit sowieso aber in Europa große Medienhäuser, die halt in dem Markt den ewig lang schon besetzt haben, viel weiter und viel besser sind. Also insofern haben wir da in Österreich was aufgebaut, unsere Nische gefunden, die besetzen wir sehr stark. Die wollen wir in Teilen noch ausbauen, mindestens halten. Sind eine wichtige Testplattform auch für, also Testspielwiese nennen wir es oft, für Sportradar, für Sportradar-Produkte, weil wir eben eigentlich ein klassischer Kunde wären und haben da einen Innovationsanspruch für uns selber, für Sportradar, aber eben auch für Kunden und auch für den Markt. Und das darf man nicht unterschätzen, dass wir schon in der Marktentwicklung im Kontext zu anderen durchaus immer wieder Innovationen, so wie jetzt da das Metaverse und so weiter bringen, das in dem Kontext Sportradar mit internationalen Kunden und internationalen Entwicklungen durchaus ein USP ist für uns. Ja.
Da wird mir jetzt immer klarer, dass ich nachher, wenn die Mikros aus sind, die nur mal ganz kurz was erzählen wie eine Idee von uns. Ja, ich glaube, da war es hier wahrscheinlich genau die richtigen. Gut.
Sehr gerne.
Nächste Frage. Wenn ich schon einmal so einen Experten in diesem, in dem Bereich sitzen habe, dann muss ich natürlich fragen, warum gibt es so unglaubliche Unterschiede zwischen verschiedenen Sportarten? Du hast vorher angesprochen, 70-80% macht bei euch auch Fußball aus. Wir haben die große Ehre, dass wir nicht nur zum Beispiel den FC Red Bull Salzburg als unsere oder RB Leipzig als Kunden haben und betreuen dürfen, wo wir jetzt schon im Spitzenbereich vom Fußball sind, im österreichischen und aber auch im deutschen. Gleichzeitig ist auch die Eishockey League Kunde von uns und allein da die Unterschiede oder zum Beispiel am besten, mein Lieblingsvergleich ist immer FC Red Bull Salzburg, EC Red Bull Salzburg. Fußball, Eishockey, selbe Stadt, beides Spitzenclubs, beides tolle Leute, aber ganz eine andere Herangehensweise, ganz ein anderes Verständnis auch vom Marketing, ganz andere Möglichkeiten. Für uns super easy. Wenn du einen Eishockeyspieler einen Tag brauchst für ein Shooting, dann kriegst du ihn irgendwann. Vielleicht nicht vor dem wichtigsten Spiel, aber du kriegst ihn. Alles entspannt. Fußballer, eine Stunde, wenn du Klick hast. Und da anhand von dem merkt man schon mal. Und auch natürlich Thema Transfergelder und so weiter, kommt alles rein. Also der Wert vom Fußball ist einfach auf einem ganz anderen Niveau. Warum ist das so?
Naja, du hast das eigentlich ja selber schon sehr gut analysiert. Das heißt, wenn man Fußball und Eishockey vergleicht, hängt mitunter zusammen, dass es der Fußball schafft, mehrere Revenue Streams aufzubauen und mehrere Märkte zu adressieren. Also zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, so ein Budget vom Fußballverein, das ist eben nicht nur Sponsoring und nicht nur Ticketing, sondern das ist eben Sponsoring, Ticketing, Medienerlöse, das ist Merchandising. Ja? Also da gibt es einfach mehrere Einnahmesäulen, die jeder für sich wahrscheinlich schon teilweise größer sind als jetzt, wenn man beim Eishockey bleibt und nur viel mehr beim Handball oder Volleyball. Aber dann hat der Fußball sehr breite Wertschöpfungskette. Und damit auch, das spiegelt sich dann so ein bisschen auch in der Verfügbarkeit möglicherweise der Spieler ab, dass der Spieler weiß, am Ende des Tages, muss ich jetzt nicht ganz so viel nur in Sponsoring vielleicht oder in ein Shooting investieren, weil das ja nur ein Teil dieser Wertschöpfungskette ist, die am Ende des Tages mein sehr gutes Gehalt bezahlt. Und das zahlt halt auch durchaus, je nachdem von welcher Seite man das sieht, aber auf die positive zeitliche Verfügbarkeit vor dem Eishockeyspiel ein, der sehr genau weiß, dass er in Summe erstens weniger kriegt und man hat eine ganz andere Unmittelbarkeit auch noch in diesen Sportarten zu den jeweiligen Märkten und Geldgebern. Und dass es im Eishockey zum Beispiel so ist, dass man dort zwar auch Sponsoring, Ticketing, Merchandising und eigentlich viele Märkte adressiert und da ordentliche Säulen da aufgebaut hat, in Summe natürlich weit weniger als im Fußball, aber das viel wichtiger ist und die Spieler das auch noch viel mehr verstehen, wo kommt denn das Geld überhaupt her und dass der Spieler im Sinne wieder Kernprodukt Sport das Wichtigste ist und das haben wir, glaube ich, in Österreich, da gibt es nur, auch wenn die Märkte natürlich kleiner sind, aber ein gesundes Bewusstsein auch, ich bin im Mittelpunkt im Sinne von, aber ich muss dann halt mal Zeit nehmen und ich bin auch was wert, das ist ja was Schönes, was Wertschätzendes, aber wenn ich das auch tue, dann ist der Sponsor, der Partner, die Agentur, der halt mit mir auch, der mir dann auch verkauft, der mir eigentlich dann am Ende auch mein Gehalt direkt wie indirekt bringt, dann muss ich mich halt auch dafür einsetzen und mir dafür irgendwo hergeben. Das ist ja im Fußball ganz anders mittlerweile, ja, und ist auch viel schwieriger, weil die Dimensionen so groß sind und ja ein Mensch nicht skalierbar ist und auch nicht der Sportler skalierbar ist und der hat halt nur einen eingeschränkten Zeitbudget auch, ja.
Aber glaubst du, ist der Fußball, ich frage mich immer, warum der Fußball so extrem sich entwickelt, also wenn man sich jetzt Transfersummen anschaut, ja, keine Ahnung, in meiner FIFA 98 Zeit, ja, da hat es Transfersummen gegeben, da hat schon mal die ersten Rekorde gegeben, aber das ist ein Bruchteil von dem, was jetzt passiert, wenn ein Ronaldo nach Saudi-Arabien wechselt. Liegt es nur an der Popularität, weil das so gepusht wird auch von den Medien, weil es so breitenwirksam ist, oder woran liegt es, dass gerade der Fußball so krass performt? In Europa zumindest.
Ja, also es ist am Ende des Tages, wenn man so Summen anspricht, ja, für mich, es ist für mich auch immer, die Summen an sich sind kaum noch vorstellbar und es ist auch kaum vorstellbar, dass es immer nur höher, schneller weitergeht und man hat sich eigentlich gedacht, mit der Pandemie erdet sich das jetzt
nicht. Ja, genau.
Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das passiert ist. Es ist eher sogar, finde ich, nur mehr geworden, wenn man ja so ein bisschen das Gefühl hat, man muss was aufholen jetzt und so weiter. Ja, am Ende des Tages unterliegt es relativ klaren Marktgesetzen und offensichtlich gibt es einen Markt dafür. Also es gibt eine Begehrlichkeit, es gibt, wenn der das zahlt und es gibt, wenn der liefert. Also und so einfach ist es im Sinne Angebot, Nachfrage und dass es einen Markt gibt. Warum jetzt genau der Fußball? Ja, hat sich so entwickelt und offensichtlich ist der Fußball, hat der eine Breite und eine Größe und eine von der Zugangsbarriere, ja, hat er es geschafft, nämlich in ganz unterschiedlichen Dimensionen relevant für und relevant mehr Menschen weltweit zu erreichen und dann jetzt rein auf der Interessensbasis, auf der aktiven Basis erreicht er einfach mitunter am meisten Menschen und stellt damit einmal den größten Markt dar. Und ist es ja gerade in diesen Zeiten, wo es immer fragmentierter und zerklüfteter wird, unsere Welt, und immer weniger Leitlinien gibt und Verbindungsklammern, über die sie so viel als möglich Menschen definieren, ist der Sport an sich, aber vor allen Dingen der Fußball, wahrscheinlich eine der letzten ganz großen Klammern, wo man ein Verständnis oder ein gemeinsames Verständnis sehr schnell herstellen kann. Das ist eine irrsinnige Kraft, ist eine irrsinnige Verantwortung, aber das geht über Länder, das geht über Kontinente, das geht über Religionen, das geht über politische Einstellungen und so weiter. Ich glaube, das wird uns, wenn wir es heute gerade so ein bisschen diskutiert haben, möglicherweise sehr gut tun, dann bei der nächsten EM in Europa mit Deutschland. Das wird, glaube ich, ein Balsam für unsere europäische Gesellschaft auch sein, wo wir wieder mal sehr viel Gemeinsamkeit erleben können und hoffentlich auch werden. Und dann ist halt, ich meine, das ist ja so ein bisschen dieser olympische Gedanke, ja, dass man diese Nachhaltigkeit dann mitzieht, auch eben in außerhalb des Sports. Und gerade in Zeiten, wo ein Krieg nach dem anderen auch aufpoppt, wo man vielleicht aus dem Sport heraus wieder verbindende Linien auch suchen, finden und in eine Befriedung kommen, wäre zumindest sehr, sehr wünschenswert. Ja.
Das ist sehr, sehr, sehr schön gesagt und ich habe da auch gerade letztens einen Artikel gelesen, genau über das, also in Zeiten des Friedens, trifft denn die Menschen oder wird das Individuum immer wichtiger? Ich frage mich zwar, so friedlich läuft es eh nicht ab bei uns, wenn man sich umschaut, aber trotzdem, so das Gemeinsame bleibt aktuell gerade ein bisschen auf der Strecke. Mal schauen, ob der Sport das löst. Auch sehr interessant habe ich jetzt gefunden, dass die Zugangsbarriere Fußball, ja, im Endeffekt braucht man irgendeine Form von Kugel, ja, dann kann man spielen. Das krasse Gegenteil ist jetzt Formel 1. Aber jetzt vielleicht aus Medienexperte, Mediensicht, was Netflix da geschaffen hat, es hat es auch so noch nie gegeben, oder? Also, jetzt war ja gerade Austin, GP, ich weiß nicht, 400.000 Leute oder so an diesem Wochenende, irre. Und früher, das haben sie im ORF gesagt, glaube ich, bei der Übertragung oder auf Servus, ich weiß es nicht mehr, hat es ein Grand Prix gegeben und da war zeitgleich an dem Wochenende war ein Straußenfestival. Und beim Straußenfestival waren mehr Leute. Und das ist noch nicht 100 Jahre aus, sondern das sind, keine Ahnung, 15 Jahre her oder sowas. Was sagst du dazu? Also, was macht Netflix da mit Amerika vor allem?
Ja, also ich finde, du sprichst da ein ganz spannendes Beispiel an. Und ich kann insofern auch aus einer direkten Erfahrung plaudern, weil wie ich vor knapp 4 Jahren zu Lola 1 gekommen bin, da haben wir drüber diskutiert. Formel 1, also da war Formel 1 rückläufig, da haben wir wenig rückläufige Zugriffe gehabt, da haben wir sich sehr stark überlegt, wie covern wir zukünftig Formel 1, und es war damals, und es ist es immer noch, ein Top-5-Sportart bei uns, ja, mit Fußball, mit Tennis, mit Eishockey, mit Ski und im Motorsport, je nach saisonal unterschiedlich, aber grundsätzlich sind das unsere Top-5. Und da war es ganz klar am absteigenden Ost, und da haben wir uns überlegt, okay, nicht mehr zu covern, aber da war kein Hype noch da. Und dann ist eben Netflix gekommen, Drive to Survive. Und es ist dann sehr bottom-up im Sinne unserer Altersstruktur von 16-Jährigen, 17-Jährigen, 18-Jährigen, mit denen wir uns bemühen, sehr stark im regelmäßigen Austausch zu sein und sagen, okay, wie verfolgt ihr Sport, was sind eure Themen, da. Und da ist dann immer mehr gekommen Formel 1 Talk Diana. Und zwar weniger tägliche Berichterstattung und so weiter, sondern Netflix, Drive to Survive. Mhm. Und so hat man da wieder eine junge, neue Zielgruppe erreicht, hat damit zum Beispiel ausgelöst, dass man es ihr angeschaut hat. Ich schaue zwar viel Netflix Sportserien, aber ich bin jetzt kein wahnsinniger Formel 1 Fan gewesen. Aber es hat mich dazu gebracht, jeder redet drüber, das ist cool, und ich habe dann die eine oder andere Staffel angeschaut, und es hat mir ja auch, wie es gemacht worden ist und auch mit den Hintergrundberichten und so, war cool, war gut gemacht. Und dann ist, also ob bewusst von langer Hand schon geplant, aber durchaus war Netflix sicher auch amerikanisch, Liberty Media, Teil dieser Medienstrategie und dieser Produktentwicklungsstrategie, und dann sind die Rennen gekommen in Amerika, ja, wo man es einfach verstanden hat mit Las Vegas, mit Miami, halt absolute Entertainment-Hotspots zu finden, wo man zu den Menschen wieder geht, ja, wo man schon auch ein wieder sich gut entwickelndes Produkt, ja, und ein sich immer besser aufladendes Produkt, aber dann zu den Menschen bringt, und jetzt nicht unbedingt festhält an Turnierkalender oder Rennkalender und klassische Städten, sondern auch den Mut hat, das heißt, und was die Amerikaner ja sensationell kennen, die klassische, das ist ein Produkt, das Produkt braucht einen Markt, ja, und sie dann sagen, okay, was braucht man für den Markt? Und da war Netflix Antwort, da waren die Amerika-Rennen Antwort, und zwar wirklich dorthin zu gehen, wo halt die Marke Formel 1 nur mal ganz anders erlebbar gemacht wird, und dann diesen Hype halt auch auszulösen. Ja, und das haben sie sensationell gelöst und hat auch dazu geführt, dass bei uns Formel 1 wieder deutlich mehr Zugriffe hat und andere Relevanz hat.
Ist aus deiner Sicht Österreich da ein bisschen zu traditionell aufgestellt im Denken, weil ich nehme jetzt Eishockey, die Las Vegas Golden Knights, die haben vor ein paar Jahren, sind sie einfach gekauft worden. Es war einfach ein anderes Team vorher, war aber wurscht, da ist keiner auf die Straßen gegangen, hat gesagt, Tradition und so weiter. Was bei uns ja in Salzburg, der Krieg ist ständig. wie stehst du da dazu? Glaubst, wird da das Umdenken kommen oder braucht es diese Traditionalisten und bis hin zu die Ultras, damit der Fußball ein Leben drinnen hat, oder kann man da auch ein bisschen offener sein? Du.
Ja, also ich habe mein Jobprofil, so wie ich es zuerst erklärt habe, ich habe mich immer als so Brückenbauer verstanden zwischen Sport und Märkten. Also ich habe immer die sehr kritisiert, bei vollstem Verständnis, die sie im Sport hingesetzt haben und gesagt haben, ja, wir brauchen Medien, wir brauchen Wirtschaft, und haben aber das so ein bisschen als gegeben hingenommen und gesagt, naja, wir machen jedes Sportprodukt und die anderen müssen kommen. Ja. Und ich habe immer gesagt, richtig, und auch richtig, dass sich der Sport auf den Sport konzentriert und dass das Kernprodukt ist und das muss einmal funktionieren, richtig. Aber um vor allen Dingen in Österreich ist für sich schon ein kleiner Markt, um eben die Unternehmen für sich zu gewinnen oder auch die Medien für sich zu gewinnen, wird es ein bisschen mehr brauchen als nur das Sportprodukt und muss man sich überlegen, was sind deren Zielsetzungen, wie kann man diese Brücken bauen, ja, wie kann man selber produzieren, man muss diese Märkte verstehen, lernen und dann Angebote liefern und das hat Laola an sich immer sehr gut geschafft, dem habe ich mir ein Stück weit verschrieben, gerade für Randsportarten, ja, und habe da im Handball viel gelernt und ein bisschen was mitbewegen dürfen auch und so ist es in Österreich aufgrund der Märkte. Da hat sich aber schon viel da und gerade die Jungen, die sind da immer die Treiber, die wollen mehr, die finden dann auch Lösungen, die denken weniger in Gründen, weniger in Problemen, sondern die brechen da schon viel Strukturen auf und ich erlebe auch die vermeintlich Älteren, die lassen da mehr zu, auch aus einer Not, weil sie Dynamiken spüren und weil es einfach auch Notwendigkeiten gibt und das erlebe ich eigentlich in einer ganz guten Entwicklung, aber und mit dem habe ich mich auch sehr stark beschäftigt. Ich habe einmal einen Marketingprofessor auf der FH gehabt, der Leopold Springinsfeld war das, der hat gesagt, keine Zukunft ohne Herkunft. Ja? Also jeder schleppt so seinen Rucksack mit und jeder kommt von wo und die Präsenz und Zukunft, die basiert halt auch auf unserer Herkunft und die erklärt dann auch vieles. Ja? Und ja, Österreich ist ein zutiefst traditionelles Land. Und das sieht man überall. Und dem dürfen sie, wenn man das weiß, dann erträgt man gewisse langsame Entwicklungen leichter, beziehungsweise findet man dort vielleicht einen ein oder anderen Hebel in die Zukunft. Und wir sind ein zutiefst beamtetes Land immer noch. Mhm. Wir mit vielen Benefits. Ja, das hat alles was sehr Positives. Das hat aber auch, wenn man Innovation, wenn man Dynamik anspricht, das ist Österreich nicht. Ja, das braucht bei uns länger. Wir haben trotzdem unsere Hidden Champions, wir haben viel Innovation, wir haben junge Menschen natürlich und wir lösen auf unser Ort ganz viele Dinge sehr zukunftsorientiert und sehr gut. Ja, aber man darf das nicht vergessen, ja, woher wir ja kommen, ja, und was eigentlich tief in uns drinnen steckt und die ganze Gemütlichkeit zum Beispiel ist da immer so ein Beispiel, wo ich sage, wir sind deswegen ein Tourismusweltmeister, weil wir eben gastfreundlich und gemütlich sind. In der Gemütlichkeit und in der Gastfreundlichkeit steckt auch die Bequemlichkeit. Die haben vielleicht andere Länder, da schauen wir vielleicht, brauchen wir gar nicht so weit schauen, nach Deutschland, fokussiert, gibt Gas, Wirtschaftsmotor. Ja, das schließt halt ein Stück weit diese Geselligkeit, Gemütlichkeit auch aus, ja, mhm. die wir uns vielleicht, die bei uns vielleicht nicht so ausgeprägt ist, ja. Kein Vorteil ohne Nachteil, aber, und das ist im Sport halt auch so. Und im Sport muss man halt auch ehrlich sein, wir sind dort extrem erfolgreich im Einzelsport oft, ja, wo es halt die speziellen Typen auch gibt, bis hin zum Schwarzenegger, wenn wir wieder bei Netflix und so sind. Ja, der hätte es in Österreich so nicht geschafft, hat das für sich sehr früh erkannt, das ist nicht sein Markt, das ist nicht seine Community, er muss woanders hin. Und wenn man sich Meyers und Hirschers und so weiter anschaut, dann sind das auch keine Systemprodukte, sondern haben sie ihren eigenen Weg gefunden. Mhm. Auf der anderen Seite gibt's Red Bull, gibt's Red Bull Salzburg und auch, glaube ich, auch kein klassisches österreichisches Unternehmen, das jetzt wegen Österreich erfolgreich geworden ist, sondern arbeitet die schon, und Gott sei Dank, danke Herr Mateschitz und allen Mitarbeitern, die das geschafft haben, immer nur in Österreich sind, in Österreich ganz viel Wertschöpfung zugefügt haben, einen eigenen Styler für Österreich mit dem Grand Prix entwickelt haben, eine Region entwickelt haben, mit einer Region, der hat einen ganz einen besonderen Grand Prix, der, glaube ich, nicht in der Kritik international steht, sondern wo jeder gern kommt und wo wir aber mit österreichischem internationalen Stil unseren eigenen Weg beschritten haben, ja, und wo es immer wieder Unternehmer gibt, Brands gibt und Menschen sowieso, die unser Land mitgestalten auch in die Zukunft, ja.
Das ist was, auf was ich persönlich recht stolz bin. Ich war damals im Team beim ersten Grand Prix zurück in Österreich 2014 und haben eben da ganz viel, also wir haben Herrn Mateschitz teilweise Maßnahmen präsentiert, wie man eben Regionen entwickeln kann. Also da einen ganz anderen Fokus gehabt und das war ein total spannendes und lehrreiches und tolles Erlebnis. Und war ja vor Drive to Survive schon ein Benchmark Grand Prix, wegen dem Rundherum, wegen den Konzerten rundherum und so weiter. Also da bin ich wirklich stolz, dass ich da dabei sein habe dürfen und es war extrem cool. Es wäre schon wieder ein guter Abschluss gewesen, aber ich habe nur eine Frage. Thema E-Sports. Wie stehst du da dazu oder wie steht Laola 1 da dazu?
Je nach Blickwinkel und so weiter, aber wenn man so über Märkte geredet, das ist ein möglicherweise ein Milliardenmarkt, das sind ein paar hundert Millionen Menschen mit sehr viel Zeit investiert, mit sehr viel Passion investiert und von dem her unglaublich spannend und interessant. Es wird jetzt da olympisch, die Komponente hat sich entwickelt Richtung Sport da und ja, weil es ein Markt ist, weil es um junge Menschen geht, weil es digital ist, beschäftigen uns wir seit Jahren damit, aber haben derzeit einen ganz einen konkreten Zugang seit anderthalb Jahren für uns, wo wir sehr viel auch mit der 1 E-Sports Liga im Austausch sind, mit deren Erfahrungen, wo wir dann möglicherweise mit einzelnen Expertisenpaketen auch dazu passen könnten, und haben uns überlegt, okay, wie können wir uns dem Thema nähern. Was für uns nicht so funktioniert hat, obwohl es aufgelegt scheint, ist die E-Bundesliga oder E-Sport, was ja jetzt, ich glaube, in einer klassischen Definition wäre die E-Bundesliga und FIFA kein E-Sport, aber das hätte natürlich zu uns gepasst, das einfach zu covern und auszustrahlen und sagen, okay, da hat man E-Sports-Content und dann hat man E-Sports-Community, hat für uns so nicht funktioniert. Mhm. Da gibt es eigene Twitch, eigene Kanäle, wo die Community ist, da braucht man einen eigenen Zugang, wie man den Content dann aufbereitet und wie man den kommentiert möglicherweise und so weiter, braucht es mehr. Mhm. Aber da haben wir viele Learnings gemacht. Also wir finden, das ist ein spannender Markt, das ist eine Community, auch in Österreich, da gibt es in Österreich mit dem E-Sports-Verband, sind wir da in einem engen Austausch und lernen da sehr viel. Wir versuchen jetzt im Thema Virtualisierung und mit der Metaverse Sports and Entertainment Island, glauben wir, dass es eine Überschneidung gibt zwischen Thema Virtualisierung, zwischen dem Thema Gaming, E-Gaming, E-Sports, dass es da Community gibt, für die wir jetzt gerade versuchen, eine Spielwiese auch zu entwickeln, auch im offenen Herzen, weil die Spielwiese, die ist öffentlich schon, wir entwickeln die jeden Tag neu, wir lernen da jeden Tag, wo kommen die Leute her, wie viel kommen die, warum kommen die überhaupt, unterschiedliche Angebote zu liefern, auch Brands dort mitzunehmen, weil unser Ansatz ist es auch dort wieder zwar, passt sehr gut zu unserer Herkunft. Zum einen sehen wir es als Content-Plattform, Visibility-Plattform für den Sport da schon mitzunehmen, zu sagen, hey, Virtualisierung ist da, Virtualisierung kommt, Web 3.0, und zu schauen, erreicht der klassische Sport dort Communities, vor allen Dingen junge Communities, die er sonst vielleicht nicht mehr erreicht, und gibt es eine Möglichkeit, die zu konvertieren, in die Halle, ins Stadion, wie auch immer, in den aktiven Sport, ja, da gibt es durchaus ein paar Ansätze, ob das funktioniert, wird man sehen, also da sind wir dabei, das steckt da in der Innovation, also das ist aber auch große Triebkraft, und die andere ist, gibt es Unternehmen und Marken, auch sehr stark eher aus der Innovation getrieben, Stichwort Kia, die bereit sind, mit uns da einen Weg zu gehen, die ja dieses Thema Monetarisierung auch für und mit dem Sport somit angehen. Und für uns ist es wichtig, da Educate the Market, ein erster Entwickler auch zu sein, aber mit dem Sport, für den Sport, auch mit anderen und da erste Learnings zu machen und vielleicht für Österreich dann Zugang zu liefern. Eingebettet, darf ich auch noch kurz sagen, bei Sportradar ist es in der Innovation, ist Virtualisierung ein Thema, ohne da zu sehr schon Dinge erzählen zu dürfen, aber ein paar haben wir schon präsentiert bei Sport und Marke und so mit internationalen Innovationsteam, wo wir am Beispiel NHL gezeigt haben, was mit Virtualisierung da schon möglich ist und wo da die Reise auch wieder mal durch den amerikanischen Sport getrieben sehr schnell hingehen kann. Und da gibt es dann wieder mehr Wertschöpfungsketten und ja, also durchaus sehr spannend und schauen wir uns an, sind schon ein bisschen im Tun und glauben wir daran, dass das gekommen ist, um zu bleiben und auch eher größer wird. Ja.
Super. Damit wir nicht in die Overtime gängen, bedanke mich jetzt für das Gespräch. Es war für mich extrem lehrreich. Ich habe heute viele neue Dinge auch wieder gehört und weiß jetzt nur ein bisschen besser, was Laola 1 macht. Möchte auch gratulieren zu dem, was du ja bisher da schon geschaffen hast und zu deinem bisherigen Werdegang. Respekt, klingt sehr solide. Und genau, jetzt drehen wir die Mikros ab, dann nutze ich nur die paar Minuten, die noch haben, dann reden wir noch ein bisschen off the record. Vielen Dank, dass ich da sein habe dürfen und gerne wieder.
Ja, das möchte ich dir mit Mikro noch zurückgeben. Danke für die Einladung. Hat mir auch sehr taugt, dieses Sparring, dieses Gespräch und dass ich da ein bisschen was erzählen durfte. Und freue mich, wenn die Einladung wiederkommt und wenn wir daran anknüpfen. Danke dir.
Dann ist es damit vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.